Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Selim Benayat, CEO und Co-Founder von Creatorspace. Das Züricher Unternehmen hat eine Plattform aufgebaut, in der man zum Beispiel als Ingenieur, als Designer seine Projekte präsentieren und sich dabei mit Gleichgesinnten vernetzen kann. So sollen Talents in Zukunft vielfältiger, projektbasierter und kollaborativer arbeiten. Zum Start erhält Creatorspace 1,6 Millionen Dollar in einer Pre-Seed-Runde unter der Leitung von Sequoia Capital Arc. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
Werbung. Ihr seid Female Entrepreneurs im Tech-Bereich und habt eine innovative Business-Idee? Dann aufgepasst! Xathon, der Business-Hackathon von Henkel DX Ventures, bietet euch die Plattform, um eure Early-Stage-Ideen zu verwirklichen. Erweitere dein professionelles Netzwerk, arbeite mit MentorInnen und anderen erfolgreichen GründerInnen an deinem Geschäftsmodell. Pitche vor Investoren und nutze die Chance auf ein Preisgeld von 25.000 Euro. Bewerbt euch noch bis zum 31. Juli unter henkel.com/xathon und seid vom 1. bis zum 3. September in Berlin dabei. Xathon schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Also, ich freue mich sehr, Selim Benayat ist hier, CEO und Co-Founder von Creatorspace. Hallo Selim.
Hi Jan, freut mich.
Freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, wir sprechen von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal, was ihr genau macht. Das ist ja wirklich sehr spannend.
Also wir haben Creatorspace gegründet vor ein paar Monaten. Und da geht es eigentlich darum, Future of Work zu verändern. Und zwar, wir glauben eigentlich, dass natürlich die Arbeitswelt befindet sich ziemlich grundlegend im Umbruch. Nicht nur durch neue Technologien oder dem demografischen Wandel, sondern wir glauben allgemein, dass die neue Generation, die in den Arbeitsmarkt kommt, gerne anders arbeiten möchte und zwar eher an Projekten arbeiten mit Leuten, die sie wirklich respektieren und gern zusammenarbeiten, anstelle bei großen Firmen zu arbeiten. Und hinter diesem Hintergrund eigentlich haben wir Creatorspace entwickelt, weil wir helfen eigentlich dort spezifisches Designern und Engineers ihre Arbeit zu showcasen und dadurch eigentlich neue Peers zu finden, also neue Kollegen zu finden oder eben neue Projekte, an denen sie arbeiten können. Das Einfachste ist, wie man es sagen kann, ist eigentlich ein vertikalisiertes LinkedIn spezifisch für Designer und Engineers.
Aha. Wie kam es denn zu dieser Überzeugung, wenn du sagst, die möchten anders arbeiten, eher projektbasiert und nicht mehr in so einem, weiß nicht, irgendwann sich die 25-jährige Medaille abholen vom Unternehmen?
Eigentlich ist es eher so auf eigene Erfahrung zurückzuführen, weil Mujib und ich arbeiten jetzt schon circa seit 8 Jahren zusammen. Wir haben vorher schon ein Startup zusammen gemacht, sind dann durch das ganze Skalierung gegangen, wurden dann auch akquiriert in San Francisco. Und danach hatten wir eigentlich, nach der Akquise hatten wir, sagen wir mal, ein Jahr Zeit, wo wir Auszeit nehmen wollten und haben dann eigentlich in vielen verschiedenen Projekten gearbeitet und sind dann so eigentlich von Interesse zu Interesse geschwungen und haben dann gemerkt, dass Mujib und ich eigentlich nicht die Einzigen sind, die das so machen, sondern wir hatten sehr viele Kollegen, die eigentlich sehr ähnlich gearbeitet haben. Und zwar, sie haben sich zusammengeschlossen mit Kollegen, die sie halt komplementieren, seien es Designer oder halt Marketing oder sonst was, und haben dann so kleine Teams gebaut eigentlich und sind dann so einfach ihren Interessen gefolgt und haben so eigentlich ihr Alltag bestritten. Und wir haben gesehen, dass das alles wie mehr Leute um uns herum machen. Und für uns war das dann eigentlich ein klares Zeichen, dass in der Zukunft vermutlich ein Großteil so gerne arbeiten möchte.
Jetzt beschreibst du das natürlich sehr aus Sicht der Creator oder der potenziellen Angestellten. Wie finden das denn die Unternehmen?
Ja, das ist halt noch eine spannende Frage. Ne? Ich glaube, wenn wir jetzt von digitalen Unternehmen reden, denke ich, dass das schon ein Trend ist. Die große Frage dort ist, wie externalisierst du eigentlich die Arbeit? Also wie machst du die Arbeit zugänglich zu Mitarbeitern, die nicht im Unternehmen sitzen? Und das ist eigentlich nur eine Tool-Frage. Natürlich gibt es dann da zum Beispiel die NDAs und so weiter, die ein Problem werden könnten, etc. Aber im Grunde denken wir eigentlich, wird das nicht öfters gemacht, nur weil die Tools nicht vorhanden sind. Aber nehmen wir es mal an, wir haben eine Plattform, wo Unternehmen gewisse Challenges veröffentlichen können, so wie ein Bounty-Programm, und das in sich eigentlich privat geschlossen ist, müsste sowas eigentlich schon funktionieren.
Du hast es vorhin mit LinkedIn verglichen. Welcher Teil davon würdest du sagen, ist LinkedIn am ähnlichsten?
Natürlich sagen wir das Netzwerk an Talenten. Ne? Ich glaube, der Riesenunterschied zu LinkedIn wird natürlich erstens mal die spezifische Ausrichtung gegenüber Entwicklern und Designern sein. Aber dann auch geben wir halt den Talenten die Möglichkeit, sich differenziert darzustellen, weil auf LinkedIn eigentlich wird man reduziert auf ein sogenanntes Line-Item. Also man ist dann halt einfach ein Engineer bei Google oder bei Facebook und hat 2-3 Jahre daran gearbeitet und mehr ist da nicht zu sehen. Das, was wir jetzt bei Creatorspace machen, ist, wir geben dem Talent wirklich die Möglichkeit, die Arbeit zu zeigen und so natürlich sich differenziert darzustellen.
Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, warum es sowas noch nicht gibt, ne? Und warum gerade jetzt und warum gerade ihr? Was würdest du denn sagen? Also gibt es einen Grund dafür, dass das nicht anders schon? Also ich meine, es gibt ja so Plattformen, was weiß ich, zum Beispiel Dribbble oder sowas, ne? Wahrscheinlich, genau. Die in eurem Space unterwegs sind, die also vielleicht ein bisschen einen ähnlichen Approach haben, nur eben wahrscheinlich weniger diesen LinkedIn-Charakter. Aber warum gibt es das so noch nicht, wie ihr das macht?
Ich würde sagen, erstens mal, es ist eine Timing-Sache. Natürlich hat die Pandemie da schon geholfen, den Leuten aufzuzeigen, dass erstens mal Remote First funktioniert. Und zweitens ist es natürlich auch so, dass wir den Vorteil haben, dass wir wirklich jetzt spezifisch auf eigentlich eine Kundengruppe eingehen und denen dann wirklich verhelfen, remote arbeiten zu können. Ich glaube, es ist einfach der Wandel, den wir jetzt durchgegangen sind in den letzten 3 Jahren, der den Moment eigentlich erzeugt.
Euer Geschäftsmodell, wer ist denn die Person oder die Kundengruppe, hinter die zahlt? Sind das die Creator, die über euch dann Aufträge bekommen? Sind es die Unternehmen, die Projektgruppen suchen? Oder sind es die Toolanbieter hinterher, denen ihr quasi zeigt, welches Setup richtig erfolgreich sein könnte?
Ja, das ist eigentlich die spannende Frage, ne? Also wenn wir von unseren Produktprinzipien sprechen, dann würde ich sagen, wir haben uns eigentlich geschworen, wir werden die Creators nie monetarisieren. Das heißt, die zahlen schon mal nicht.
Also nicht direkt monetarisieren, ne?
Genau, nicht direkt monetarisieren. Ja. Also die müssen nie was fürs Produkt bezahlen, weil es uns eigentlich darum geht, sie zu befähigen. Ne? Das heißt, eigentlich im Grunde genommen ist der Creator Space einfach eine Plattform, wo wir Supply haben und Supply sind die Creators und Demand sind dann halt Leute, die Creators brauchen, um ihre Projekte voranzutreiben. Und das sind dann eigentlich diese Seite wird monetarisiert. Im Sinne von, wir wissen natürlich dann, welche Creator an welchen Projekten gearbeitet haben, welche Technologien haben sie verwendet, mit wem haben sie zusammengearbeitet, wie schnell haben sie gearbeitet. Und das sind dann natürlich alles Datenpakete, die man dann der Demand-Seite offenlegen kann. Und das lässt sich dann auch gut verkaufen.
Dann ist es aber hinterher eigentlich, muss man sagen, eine Recruiting-Plattform. Ne?
Es geht, man könnte, also natürlich im einfachsten Falle ist es eine Recruiting-Plattform, ja, weil man natürlich der Demand-Seite, welche Recruiter sein können, Talente offenlegt. Aber auf der anderen Seite, Demand muss ja nicht nur Recruiting sein, sondern es können zum Beispiel auch neue Kollegen sein, die dann ein Creator gerne treffen möchte oder Mitgründer oder irgendwelche Projekte, die spannend sind für diesen Creator. Aber Recruiting bestimmt ist einer der Long-Hanging Fruits.
Was würdest du denn sagen? Du hast ja eben die Tools angesprochen, aber darüber hinaus, was würdest du denn sagen, was sind denn für diese Creator hinterher die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von neuen Arbeitgebern?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich so zurückdenke, was wichtig war für Mujib und mich und unsere Kollegen, ich glaube, es war immer Interest allein. Also es musste immer irgendwie den Werten entsprechen, an welche du glaubst als Entwickler oder als Designer. Und ich glaube, da ist natürlich auch die große Chance der Plattform, dass wir den Creatoren da differenzierte Angebote eigentlich darstellen können mit der Zeit. Und so ein Tool entwickeln zum Beispiel, welches dann ihnen verhilft, zum Beispiel Cleantech-Probleme zu sehen auf der Plattform, Cleantech-Projekte, in denen sie dann arbeiten können.
Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Oder vielleicht, bevor wir darüber sprechen, ihr habt ja an einem, Accelerator-Programm, glaube ich, teilgenommen. Ne? Vielleicht magst du darüber mal kurz sprechen.
Genau, also wir haben beim Sequoia Arc Accelerator mitgemacht. Das ist eigentlich ein brandneuer Accelerator von Sequoia. Und da waren wir in der ersten Kohorte von Europa. Und es war eigentlich super. Es war ein 8 Wochen Programm. Super dicht gepackt und es waren da auch noch 16 andere Startups dabei und Sequoia hat da wirklich aufgepasst, dass man eigentlich mitbekommt, wie eine Company aufgebaut werden muss. Das Programm hieß sogar Building a Company the Sequoia Way und hat da natürlich auch das ganze Netzwerk einem bereitgestellt und das ganze Knowledge, das sie hatten. Das waren super wertvolle 8 Wochen.
Wie seid ihr da reingekommen? Das ist ja, kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ziemlich überlaufen, ne?
Ich glaube, natürlich als Second-Time-Founder gab es da natürlich gewisse Signale, welches Sequoia gut fand und schlussendlich müsstest du eigentlich Sequoia fragen, warum ich da reingekommen bin. Aber ich glaube, Mujib und ich sind gut aufeinander angespielt und das Produkt an sich hat natürlich ein riesen Potenzial, weil der Markt sich jetzt gerade öffnet. Und ja, ich glaube, dass das war unter anderem, warum wir da reingekommen sind.
Was heißt es denn, vielleicht kannst du das noch zusammenfassen, was heißt denn Building a Company the Sequoia Way?
Was es genau bedeutet?
Ja, ist ja schon sehr spannend.
Das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach so zusammenzufassen in ein paar Minuten oder ein paar Sätzen. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass man sich selber als Gründer zum Beispiel extrem auch mitentwickeln muss mit der Company. Und darauf hat Sequoia zum Beispiel auch recht viel Wert gelegt, dass man sich als Startup auch sieht und ständig an sich arbeitet, um so dann auch dem Wachstum der Company irgendwie fähig zu sein. Also das war ein interessanter Aspekt davon.
Und jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde relativ schnell nach dem Launch zusammenbekommen. Vielleicht magst du es da mal kurz durchführen, ja?
Ja, also wir haben 1,6 Millionen geraced mit Sequoia im Lead durch diesen Accelerator. Und wir haben eigentlich, wie gesagt, vor circa, also wir sprechen über so einen LinkedIn-Post und da haben wir geschrieben, wir haben vor 13 Wochen angefangen, was mittlerweile jetzt 14 Wochen sind. und ja, ich glaube, das Ganze war halt natürlich durch Sequoia im Lead hatte man extrem viele Intros, auch durch Sequoia selbst. Und so konnten wir uns eigentlich die guten Partner aussuchen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollten.
Und was sind das für Partner? Also was sucht ihr überhaupt für Partner?
Momentan suchen wir eigentlich eher VCs oder Angels, die verstehen, wie man ein Netzwerk oder eine Community aufbaut, die verstehen, wie in Zukunft oder wie wir glauben, in Zukunft gearbeitet wird, die verstehen, wie Engineers und Designers gerne arbeiten. Und das waren natürlich alles Kriterien, auf die wir geachtet haben. Und Partner neben Sequoia waren zum Beispiel das Gangel-Netzwerk, was ein Riesennetzwerk ist weltweit und zum Beispiel für Diversität steht. Aber für uns, was da auch noch wichtig war, ist, dass sie einfach breit aufgestellt sind mit circa 1000 Mitgliedern, was natürlich für uns super ist, weil wir jetzt ein breites Netzwerk haben, auf das wir eingehen können.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Wo steht ihr denn gerade jetzt genau heute? Also ihr seid, das ist jetzt eine Pre-Seed-Runde, seid ihr auch noch Pre-Launch? Also es gibt ja eine Webseite, da habe ich aber zum Beispiel eben nichts zu den Preisen gefunden. Ne? Wo steht ihr denn gerade genau?
Ja, um natürlich ehrlich zu sein, da wir erst bei Woche 14 sind, sind wir momentan in der MVP-Phase. Wir haben jetzt ein MVP gelauncht, das jetzt noch hinter einem Access-Code versteckt. Das heißt, wenn es da draußen Creators gibt, Developer und Designers, die gerne Creator Space benutzen möchten, gerne eine E-Mail an mich und dann kriegt man Access dazu. Was wir momentan vermeiden möchten, ist zum Beispiel, dass zu viele Investoren oder halt VCs allgemein einfach die Plattform nutzen, weil es für uns noch extrem wichtig ist, zu verstehen, was denn genau die Value Proposition sein sollte für gewisse Designer oder Engineers da draußen.
Dann vielleicht anders gefragt, wo steht ihr denn im Jahr, wenn wir jetzt mal von heute, sagen wir nicht Woche 14, sondern Woche 52, was würdest du sagen?
Ja, Woche 52 sollten wir eigentlich an der Stelle sein, wo wir eine erste Community eigentlich aufgebaut haben und eine Community, die in sich selber funktioniert, im Sinne von die User sharen ihre Profile untereinander, teilen ihre Profile untereinander, messagen, also geben Nachrichten hin und her, finden Projekte oder halt neue Kollegen auf der Plattform. Das heißt, wir sind dann eher eigentlich auf einem laufenden Marktplatz, wo Supply und Demand eigentlich vorhanden sind.
Sind denn eigentlich, würdest du sagen, die Startups hinterher die erste richtige Zielgruppe für euch? Also oder wo würdest du sagen, kommen die ersten Kunden her? Weil ich kenne jetzt zum Beispiel so Unternehmen wie Deel, die kennst du wahrscheinlich auch, ne? DEL, die ja so International Hirings machen für unter anderem eben Startups, und die haben aber eben auch vor allem in der Startup-Szene sehr, sehr großen Zuspruch. Ist das da, würdest du sagen, bei euch auch so die Zielgruppe, wo das Mindset schon einen Tick weiter ist, oder ist das eigentlich egal?
Ja, ist eine gute Frage. Es gibt für CreatorSpace gibt es eigentlich wie zwei Märkte. Und zwar, es gibt natürlich den B2C-Case, den wir jetzt besprochen haben. Und da würde ich meinen, müssen jetzt nicht unbedingt Startups sein, die da als erstes drauf springen. Ich würde eher sagen, die Hacker-Community, die Builder-Community wird eher ein Eintrittsmarkt sein. Auf der anderen Seite kristallisiert sich aber jetzt auch als wie mehr ein B2B-Case heraus, weil durch Sequoia sind wir an größere Firmen herangetreten, welche gerne CreatorSpace bei sich aufnehmen möchten als Retention-Tool für die Mitarbeiter. Weil sie sagen, wenn die Firma eine gewisse Größe hat, dann wissen die Teamleads nicht mehr genau, welche Engineers an was gearbeitet haben oder welche Teams an welchen Projekten arbeiten. Und dabei CreatorSpace eigentlich ein super Tool, um Transparenz zu schaffen, und auch wird den Mitarbeitern verhelfen, von einem Team zum anderen zu wechseln, ohne dass sie intern nochmal Interviews machen müssen. Das heißt, es gibt diese zwei Märkte momentan. Aber als erstes werden wir uns fokussieren auf der Hacker-Community, sagen wir es mal so.
Warum denn eigentlich Designer und Entwickler im gleichen Atemzug? Das klingt ja eigentlich schon so ein bisschen nach einer Defokussierung, oder?
Könnte man so meinen, ja. Aber tatsächlich haben wir gesehen, dass die beiden Kundengruppen eigentlich ähnliche Ansprüche haben. Und zwar beide User bauen eigentlich Produkte und möchten diese gerne der Welt zeigen. Und es ist natürlich auch sehr komplementär. Ein Engineer braucht einen Designer und ein Designer braucht einen Engineer, auch wenn die beiden das nicht immer akzeptieren möchten. Aber das ist auch natürlich eine sehr komplementäre Usergruppe.
Ja, sehr, sehr spannend. Cool, dann wer soll sich bei euch melden? Ihr sucht Mitarbeiter wahrscheinlich gerade, ne?
Wir suchen eigentlich, ich würde sagen, durchs Band durch Designer, Engineers und auch langsam Community-Mitarbeiter, die gerne Communities aufbauen und das auch von Grund auf gut verstehen.
Sehr schön. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Ich denke nicht, nee.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Selim, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch, auch wenn es jetzt noch sehr früh ist, aber da steckt ja scheinbar viel Potenzial drin. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. Tools sind ja eh euer Thema, hast du ja gerade schon gesagt. Bin gespannt, was du für ein Tool mitgebracht hast, das du vorstellen möchtest.
Genau, das Tool, das ich heute mitbringe, ist A Cappella. Und A Cappella ist ein Tool, welches jegliche Nachrichtendienste zusammenfasst auf eine Plattform. Das heißt, man hat die iMessages, WhatsApp-Messages, die Slack, und alle Nachrichten kommen eigentlich auf eine Plattform rein und man kann sie dann dort bearbeiten und verarbeiten, was natürlich ultra hilfreich ist für mich.
Ist es teuer?
Momentan tatsächlich noch Free Trial, weil es auch ein frühes Produkt ist. Wurde erst gerade gelauncht vor circa 2 Monaten. Somit heute noch Freebie, würde ich sagen.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Selim, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
Gerne, vielen Dank, Jan.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Vielen lieben Dank an Jan Thomas und Selim Benayat, CEO und Co-Founder von CreatorSpace, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Pre-Seed-Runde in Höhe von $1.6 million. Und das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.